Wenn man in die Welt schaut, ist es total leicht, an der Welt zu verzweifeln. Ich meine, vor ein paar Tagen hat der Chef der CDU im Bundestag gesagt, ich scheue mich, das zu zitieren, von täglichen Massenvergewaltigungen aus dem Milieu der Asylanten gesprochen. Das ist totaler Quatsch. Donald Trump hat gesagt, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, weil zu viele Schwule und Lesben in der Air Traffic Control sitzen. Wenn man in die Welt rausguckt, sieht es aus wie eine totale Katastrophe. Und es ist total leicht, daran total zu verzweifeln, einerseits, oder den anderen Weg zu gehen, es einfach zu ignorieren, zu verdrängen, zu sagen, lalala, ist alles nicht so schlimm.
Beschreib uns mal kurz, warum erleben wir gerade so eine krasse Verrohung der Gesellschaft? Warum werden wir immer irrationaler?
Wir reagieren auf unser eigenes Scheitern. Die Welt, wie wir sie kennen, wird einfach nicht mehr so weiterlaufen, weil das Klima halt am Kollabieren ist. Und diese Einsicht verdrängen wir, aber nicht nur wegen der Angst, sondern auch wegen der Schuldhaftigkeit. Wir reden als Gesellschaft seit 40 Jahren über Klimaschutz. Wir wissen auch, dass wir in einer Welt leben, in der wir sehr viel mehr die Welt zumüllen als ärmere Menschen, also als der Großteil der Welt. Wir profitieren am meisten von der Zerstörung der Welt, viel mehr als andere. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Angst verdrängen, sondern auch die Schuld. Und außerdem schämen wir uns, dass wir so blöd waren, das Problem in den letzten 40 Jahren nicht zu lösen. Weil wir reden darüber schon seit Ewigkeiten. Im Grunde haben wir Angst, wir fühlen uns schuldig und wir schämen uns. Und das mag jetzt ungewöhnlich in der politischen Analyse klingen, aber ich sage, als Gesellschaft verhalten wir uns wie jeder Mensch, der vor einer Situation steht, wo er es total verkackt hat. Wo er irgendwas, was richtig wichtig ist, komplett in den Sand gesetzt hat. Damit setzt man sich ungern auseinander. Und diese Klimasache haben wir halt die letzten 40 Jahre komplett in den Sand gesetzt. Und wer jetzt denkt, wir machen doch Klimaschutz, den weise ich nur darauf hin, dass in Deutschland die ganze Zeit Gasinfrastrukturen dazu gebaut werden, dass wir ständig mehr fossile Brennstoffe verbrennen und dass wir als Welt ständig mehr emittieren. Also haben wir es mit dem Klimaschutz versemmelt. Damit wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Und als Klimaaktivist kann ich jetzt sagen, und das ist auch ein Teil der Geschichte in dem Buch, da beschreibe ich, wie zuerst alle immer sagten, hey Klimaaktivisten, ihr seid ja voll nett, voll super, euch mögen wir total. Und wie in den letzten Jahren sich das umgedreht hat, weil jetzt sind wir Klimaaktivistinnen und Aktivisten ja die, die die Gesellschaft an ihr Scheitern erinnern. Wenn ihr uns auf der Klima auf der Straße kleben seht oder in einem Tagebau, dann denken die meisten nicht, oh cool, Klimaaktivismus, sondern shit. Das ist so, wie als würde jemand sagen, du hast vergessen, irgendwie das Geschirr zu machen und es schimmelt schon im Waschbecken. Das jetzt, mach mal bitte das Geschirr, dann wirst du sagen, nein, eklig, ich will da nicht hingucken, ich will da nicht hinschauen. Das ist sozusagen die Irrationalität der Gesellschaft, die ist wirklich wie so ein, wie ein Kind, das sagt, nein, ich will mich nicht mit den Folgen meiner eigenen Handlung auseinandersetzen, bad, das ist ja für die Erwachsenen. Wir sind im Grunde eine kindliche, dumme, verdrängende Gesellschaft gerade. Und das werfe ich nicht jedem einzelnen Menschen vor, das analysiere ich als gesellschaftliche Form. Ich nenne es die Verdrängungsgesellschaft. Bis auf die allerabgehängtesten leben die meisten von uns ja im verhältnismäßigen materiellen Wohlstand im Vergleich zum Rest der Welt. Ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland sind sich dieser Tatsache völlig bewusst, dass es aus einer ökologischen und einer Gerechtigkeitsperspektive irgendwie nicht funktionieren kann, einen Pullover für 4 Mark bei Primark zu kaufen. Ich werfe das niemandem vor. Natürlich macht es Sinn, den dann zu kaufen. Aber global gesellschaftlich macht das halt keinen Sinn. Und wir wissen, dass so wie wir leben, eigentlich nicht funktionieren kann. Dass wir um den Soziologen Stefan Lessing nicht zu zitieren, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, wir leben über die anderer. Und weil die goldene Regel immer noch der am weitesten verbreitete ethische Maßstab ist, was du nicht willst, was man dir tut und so weiter, wir leben ständig gegen unsere eigenen ethischen Maßstäbe. Wir sind ständig nicht die, die wir sein wollen. Und das verdrängen wir. Das schämt uns. Das macht uns schuldig fühlen. Und das ist eben, wir leben in einer Verdrängungsgesellschaft, die einfach nicht wahrhaben will, wer und was und wie sie ist.
Es gibt diesen Wunsch der Mitte der Gesellschaft, das bestehende Modell der letzten Jahrzehnte so weit wie möglich fortschreiben zu können, weiter wachsen zu wollen. Und diese Stabilität, die eigentlich die Vergangenheit ausgemacht hat, die kommt jetzt mächtig ins Wanken.
Richtig.
Und da fängt die Gesellschaft im Prinzip an, drauf zu reagieren. Und das geht erstmal von so einer Verunsicherung bis zu einer latenten Aggressivität bis hin zu ganz krassen Reaktionen, die dann in dieses Irrationale kippen. Du sprichst nämlich auch vom Coming Out der Arschlochgesellschaft. Fass uns mal kurz zusammen, was dein Gedanke da ist.
Ich muss euch das so vorstellen, wir sind eine Gesellschaft, die vorgibt, ganz humanistische Werte zu haben. Wir glauben ja als deutsche Gesellschaft, dass wir nach der Urkatastrophe, dem quasi ethischen Kollaps der Shoah und der Ostfront und der Nazizeit, dass wir uns geläutert haben. Dank der 68er, die dann angeblich noch die letzten Nazis entfernt haben, sind wir jetzt die geläuterte Gesellschaft. Wir sind nachhaltig, wir sind feministisch, wir sind aufgeklärt, wir sind gleichgestellt, alles Mögliche. Das ist unsere Selbsterzählung. Die Realität unserer Gesellschaft ist natürlich nicht so. Wir beuten andere Gesellschaften aus. Wir dumpen den Müll unserer Lebensweise denen auf den Kopf. Das ist schon mal gar nicht gleichgestellt. Das ist gar nicht humanistisch. Das ist gar nicht aufgeklärt. Das ist einfach nur kolonialistische Scheiße. Wir leben einfach nach den alten Werten einer europäischen Ausbeutergesellschaft. Die anderen sind weniger wert. Wir machen alles richtig. Wir haben die Vernunft gebunkert. Aber wir haben eine Erzählung, die sagt, wir sind alle ganz gleichgestellt und aufgeklärt. So, das schafft kognitive Dissonanz, ein Begriff, den viele kennen. Das ist, wenn sich das Verhalten und die Werte nicht decken. So, dann gibt es immer zwei Optionen, weil es total unangenehm ist. Man kann entweder sein Verhalten anpassen oder seine Werte ändern. Verhalten anpassen haben wir teilweise versucht, zum Beispiel beim Klima. Da gab es, glaube ich, ehrliche Versuche zu sagen, lasst uns das mal anders machen. Lasst uns nicht so klimazerstörerisch leben. Es gab auch, es gibt das Gleichstellungsgesetz, es gibt das Selbstbestimmungsgesetz. Da gibt es ein paar Sachen, wo wirklich die Gesellschaft versucht hat, wir passen uns mal unseren Werten an. Dieser Begriff der Transformationsüberforderung, der von ganz vielen Soziologinnen zurzeit verwendet wird, also man sagt, die Gesellschaft ist von der Transformation, von den Anforderungen von Corona und Krieg und Klima überfordert. Dem stimme ich zu, aber ich würde es spezifizieren. Ich würde sagen, die Gesellschaft ist ethisch überfordert. Wir müssen jetzt uns so aufstellen, dass wir die Kriegsmaschine aus Russland nicht verstärken durch unseren Energiehunger, damit wir den Ukrainerinnen helfen können. Wir müssen uns irgendwie zu Gaza-Israel verhalten, auf eine Art und Weise, die tatsächlich humanistisch ist und nicht nur unseren eigenen Interessen entspricht. Wir sollen jetzt anerkennen, dass es natürlich Transmenschen gibt. Wir sollen es anerkennen, die gibt es halt. Wir sollen anerkennen, dass es Tag und Nacht gibt. Aber das sind alles Dinge, die Menschen ethisch überfordern. Und das merken alle von uns im Alltag. Wenn ich ständig sage, jetzt denk mal an die Ökologie, denk mal bitte an die Arbeitsverhältnisse und denk mal, wenn du deinen Kaffee kaufst, wenn du auf deinen Laptop guckst, all diese ethischen Fragen, das ist ehrlich gesagt anstrengend, weil die Struktur unseres Lebens eben eine ausbeuterische Imperiale ist oder spätimperiale. Uli Brandt und Markus Wissen nennen es die imperiale Lebensweise. So.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf mein Smartphone schaue oder meinen Laptop benutze, ich weiß irgendwo, dass da Menschen im Kongo ausgebeutet werden.
Aber wenn du dir das jeden Tag vergegenwärtigen würdest, würdest du ja wahnsinnig werden. Du und ich arbeiten jeden Tag mit unseren Handys und unseren Laptops.
Also verdrängen wir eigentlich diese Informationen, die wir kennen.
Ganz genau. Aber je mehr diese Information sich aufdrängt, desto mehr bin ich eben in dieser kognitiven Dissonanz. Und dann kann ich entweder das Verhalten ändern, und das ist wahnsinnig schwierig. Könnten du und ich einfach jetzt in unserer Arbeit diese ganze technologische Infrastruktur weglassen? Ich wüsste nicht wie. So. Die andere Möglichkeit ist dann halt, die Werte zu verändern. Und zwar auf eine ganz trotzige Art und Weise. So nach dem Motto, ja, das mit dem Klima hat nicht geklappt. Ja, scheiß doch drauf, ist mir doch egal, dieses blöde Klima. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, mir ständig die Frage zu stellen, ob es okay ist, das N-Wort zu benutzen, Schwule auf der Straße auszulachen, mit 42 durch die Fußgängerzone zu fahren. Ich mache jetzt einfach, was ich will, weil alles andere, diese Ansprüche überfordern mich. Und ich stehe jetzt dazu. Das ist eine Trotzreaktion. Das hat nichts mit Rationalität zu tun. Diese Reaktion erleben wir jetzt wieder, aber im Kontext einer rapide eskalierenden ökologischen Katastrophe, wo jedes Mal, wenn ich sage, ey, denkst du bitte dran, das Klima zu schützen, sage ich nicht nur, denkst du dran, das Klima zu schützen, sondern ich sage implizit mit und denkst du daran, dass das Klima gerade kollabiert und im Grunde die Zukunft total dunkel wird. Jedes Mal produzieren wir bei den Menschen eine Gegenreaktion, weil die immer sagen, nee, das ist mir zu viel, ich will halt so leben, wie ich will, gerade weil wir wissen, dass dieses Leben nicht mehr funktionieren kann. Gerade weil wir wissen, dass das Leben, das wir leben, nicht nur ein moralisches Unding ist, sondern einfach auch zunehmend an den objektiven ökologischen Carrying, also an der Tragfähigkeit der Welt sozusagen scheitert. Das geht einfach nicht. Stell dir vor, es kann nicht jeder auf der Welt leben wie Elon Musk. Und es kann auch niemand nicht jeder Mensch auf der Welt so leben wie die Durchschnittsmenschen in Deutschland. Das geht nicht. So, also wir wissen unterbewusst, dass die Leben, wie die wir jetzt leben, nicht nur moralisches Unding sind, sondern bald auch realistisch einfach nicht mehr möglich sind, also materiell.
Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf so einen Zustand der Dauerkatastrophe im Prinzip einstellen, sagst du. Und lass uns mal überlegen, was sind denn deine Thesen, wie wir diesen Raum der Katastrophe jetzt bespielen sollten?
Mein erster Gedanke ist, normalerweise denken wir, die Katastrophe ist was kurz eintritt. Es gibt eine Normalität, die verstehen wir, da können wir drin agieren als gesellschaftliche Akteure. Und dann gibt es die Katastrophe, die ist außerordentlich. Und hier gibt es dann die Katastrophenschutzorganisation. Basically, dann kommt irgendeine Notfallorganisation, klärt den Notfall und dann kehrt die Normalität zurück. Das ist eben in der immer eskalierenden ökologischen Katastrophe einfach der falsche Gedanke. Was tatsächlich passieren wird, ist, dass Katastrophenräume, und dass man sowohl Naturkatastrophen wie Ahrtal oder die Flut in Valencia oder die LA Wildfires gerade, aber auch politische Katastrophen. Weil ich meine, wenn man in den USA lebt, die Trump Administration ist eine permanente ethische und gesellschaftliche Katastrophe. Und honestly, seit ein paar Tagen müssen wir uns der Möglichkeit einer schwarz-blauen Regierung in Deutschland stellen. Und ich meine, eine AfD-Innenministerin muss man sich nur mal vorstellen. Also so. Das bedeutet, wir kommen immer mehr in eine Situation, wo die Katastrophe nicht ein kurzes, diskretes Ereignis ist, sondern immer mehr Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Normalität. Wie in erheblichen Teilen der Welt schon seit langem. Also ich habe mit amerikanischen indigenen Bewegungen mal gesprochen, als ich über Kollaps sprach. Und die guckten mich irgendwo zwischen ein bisschen abfällig und mitleidig an. Und die waren so, ach Tadio, der Kollaps, die Katastrophe, der gerade bei euch ankommt. Das ist bei uns seit 1492 so.
Das heißt, also, hier im Norden wäre es eher sozusagen von, oder die Dynamik ist davon geprägt, von so einer Angst vor Wohlstandsverlust.
Und vor fundamentaler Veränderung.
Und Verteidigung von Privilegien.
Richtig, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und wir erleben das eben, also wenn man das jetzt mal global denkt, wie wird der Kollaps in verschiedenen Ecken der Welt denn jetzt erlebt werden?
Also ich glaube, da sind zwei Dynamiken wichtig. Die eine ist, der Kollaps ist eine Umweltkatastrophe und in jeder Umweltkatastrophe gilt es, die Ärmsten, die am wenigsten dazu beigetragen haben, am meisten darunter leiden und die Reichen, die es am meisten verursacht haben, am wenigsten darunter leiden. Und das bedeutet, dass die globale Klima- und ökologische Katastrophe auch wieder die Ärmeren in der Welt mehr treffen wird als die Reichen. In dem Sinne ist mehr Katastrophe einfach nur genau mehr von dem, was wir immer schon kannten. Der andere Unterschied ist aber, dass auch in den reichen Ländern immer mehr Situationen entstehen werden. Bedeutet auch für uns mit unseren dann doch in den meisten Fällen halt wirklich auch komfortablen Lebensstilen, werden nicht immer alles haben, wovon wir erwarten, dass wir es haben oder was wir auch brauchen. Wasser, zu Hause, Wärme und so. Meine große Sorge ist, wenn wir uns darauf nicht vorbereiten, ich weiß, es ist ein bisschen abgedroschen mittlerweile, aber ich erinnere an die Toilettenpapierkrieg, die Toilet Paper Wars des frühen Corona-Lockdowns. Das war nur Klopapier. Stellt euch mal vor, es gibt einfach mehrere Tage lang kein Brot oder kein Bier oder keinen Tabak zu kaufen. Eine Gesellschaft, die darauf nicht vorbereitet ist, wo es keine Strukturen gibt, wo Leute miteinander sagen können, okay, es gibt gerade kein Brot, wir wissen aber, wer einen gescheiten Ofen hat und wir haben noch irgendwie ein bisschen Mehl, lass uns jetzt mal hingehen und wir backen da jetzt Brot für die Nachbarschaft. Wenn wir in der Lage sind, solche Strukturen aufzubauen und dann ist kein Brot da, dann können wir sagen, okay, jetzt ein bisschen anstrengend, okay, weil dann muss ich jetzt einfach 5 Stunden in der Küche stehen und irgendwie Brot backen, aber dann kann ich mich darauf einstellen, dann hat niemand um mich herum Panik, dann finden wir uns zum Beispiel in meiner Wohnung, weil ich habe, in diesem Beispiel habe ich den größten Ofen, dann machen manche den Teig, ich backe das Brot, blablabla, und dann haben wir plötzlich eine Situation, wo wir unsere Leute und auch andere mit Brot versorgen können. Niemand muss Angst haben. Alles ist gekümmert und Menschen erfahren reale, praktische Solidarität. Die erfahren eben nicht, dass man in der Katastrophe, so wie das uns die Filme immer zeigen, dass dann alle einander angreifen und irgendwie zu hopschen Wölfen werden, sondern die erfahren, dass wenn Sachen problematisch werden, wenn Sachen wegfallen, dass dann Menschen einander helfen.
Wenn wir sind aber in so einer Gesellschaft aufgewachsen, die stark von Neoliberalismus geprägt ist, von alle gegen alle, und bis hin zu sozialdarwinistisch. Und deshalb gibt es eben diese Vorstellung, dass dann alle so abgehen. Aber wie sieht eigentlich die Realität aus? Gerade wenn du so Katastrophen anschaust, zum Beispiel in Valencia, ist ja relativ frisch noch, oder L.A. Was beobachten wir? Was können wir eigentlich sozusagen davon nutzen? Und was sind auch wiederum negative Entwicklungen?
Es gibt ein Feld, das nennt sich Katastrophensoziologie. Und die allererste Erkenntnis der Katastrophensoziologie, und das gilt wirklich überall und immer, es gibt ganz wenige soziologische Konstanten dieser Art, ist, wenn eine Community, eine Gemeinschaft von einer Katastrophe betroffen wird, dann hilft sich diese Gemeinschaft gegenseitig. Das macht auch, by the way, das macht evolutionär total Sinn. Wir Menschen brauchen die Gemeinschaft, wenn die Gemeinschaft von einer Katastrophe betroffen wird, ist es rational, dass sich die Gemeinschaft gegenseitig hilft. So. Das bedeutet, wenn eine Katastrophe eintritt, ist es eben nicht so wie in den Filmen, alle kämpfen gegen alle, sondern die übliche, in dem Sinne normale Dynamik ist, dass man dann einander hilft. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, Katastrophen sind keine schönen Sachen, Katastrophen sind scheiße, sind halt Katastrophen, that's the point. Aber es gibt eben diesen Überschuss an Solidarität und Mitmenschlichkeit, der dann produziert wird. Und ich glaube, dass nach 45 Jahren Neoliberalismus diese Erfahrung aufzunehmen, zu erweitern durch Netzwerke, die da reingehen können. Und by the way, wenn auch Leute sagen, für Katastrophen gibt es auch das THW oder die Freiwillige Feuerwehr, red mal mit denen, die sind in der realen, richtigen, großen Katastrophe auch erstmal total überfordert und freuen sich über strukturierte Mithilfe. Also zum Beispiel gibt es Hitzeschutzaktionspläne bei uns in Berlin, Neukölln und da reden die eben von Multiplikatoren, die wissen, dass sie in der Katastrophe überfordert sein werden. Das war in Valencia so, das war in L.A. so. Die brauchen, also die freuen sich durchaus über sozusagen populare Mithilfe. So, wenn wir den Menschen ermöglichen, in der Katastrophe zu erfahren, hey, man hilft einander, dann habe ich jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber dann denke ich mir, das ist doch genau die Erfahrung, die diese neoliberale Propaganda negiert, auf einer ganz praktischen Erfahrungsebene. Niemand ist für dich da, der Staat hilft dir nicht, die Gesellschaft hilft dir nicht, nur du kannst dir selbst helfen. Und dann kommst du in so eine Katastrophe und plötzlich helfen dir alle. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch Änderungen in grundlegenden Mentalitäten hervorrufen kann, weil du in so einer absolut ausgelieferten Katastrophensituation plötzlich einfach Solidarität erfährst. Mhm. Wenn all diese Sachen wegfallen und wir sind darauf nicht vorbereitet, dann wird es wirklich scheiße. Dann wird es so dieses Alle gegen Alle, weil niemand ist vorbereitet, alle haben Angst, niemand weiß, wer, auf wen kann man sich verlassen. Und dann wird es das Chaos sein. Aber jetzt stell dir vor, so eine Katastrophe, wie irgendwas fällt weg, kein Strom, kein Wasser, trifft eine Community oder eine Nachbarschaft, die sich darauf vorbereitet hat. Die sagt, okay, wenn das Wasser wegfällt, haben wir hier die Pläne. Wir haben da sozusagen Wasser gespeichert. Wir haben da den Kontakt mit der Bezirksregierung, da kommen die Tanklaster hin, hier sind die Strukturen und die Gruppen, die das dann in die Oma, du kannst ja nicht von der Mutti, von der Oma im fünften Stock erwarten, dass sie ihre 20 Liter Wasser da hochschleppt. Na, dann hat man, keine Ahnung, die Klimabewegung, Fridays for Future, letzte Generation, streiken dann nicht oder blockieren man nicht die Straßen, sondern tragen dann halt einen 20 Liter Wasserkanister hoch zur Oma im fünften Stock. So. Das sind die zwei Optionen. Die Katastrophen werden immer mehr werden und immer länger und an immer mehr Orten auftauchen. Das ist eine Tatsache, egal wie sehr man glaubt, dass das da wirklich zum totalen Klimakollaps kommt. Auf jeden Fall wissen wir, es wird mehr Katastrophen geben, weil die Temperatur ansteigt. So. Diese Katastrophen, in die können wir unvorbereitet reingehen und uns dann wie Arschlöcher verhalten. Oder wir können da vorbereitet reingehen und uns wie Menschen verhalten. Und dadurch zeigen, okay, auch wenn die Welt durch die Katastrophen immer dunkler wird, können wir sie durch unsere gegenseitige Hilfe und Solidarität auch wieder versuchen, besser zu machen.
Eben, das heißt, die Frage, die im Raum steht, ist eben, welche Menschen wollen wir in der Katastrophe sein? Und jetzt mal kurz überlegen, also die Katastrophe oder diese Kollapssituationen und Dynamiken werden ja unterschiedlich dann auf dem Planeten überall ausfallen. Klar. Und es gibt ja Regionen der Welt, die jetzt eigentlich auch schon in so Formen von Dauerkatastrophen leben. Was ist unsere beste Form denn der Solidarität in diesem Katastrophendauermodus? Beziehungsweise was können wir von den Impulsen aus diesen anderen Regionen lernen? Wie siehst du da unser Verhältnis?
Genau, also das ist, also erstmal, wenn wir jetzt auf Gegenden schauen, wo man wirklich kaum noch vernünftig leben kann. Man muss dann einfach doch sagen, die allererste solidarische Handlung ist, für ein offeneres Grenzregime zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass unsere Regierungen nicht einfach Leute im Mittelmeer einfach absaufen lassen oder immer mehr auch einfach und in Zukunft auch erschießen werden. Also auch Jens Spahn hat schon von Schießbefehl an der europäischen Außengrenze geredet.
So, im Moment ist der Pushback, das ist ja im Prinzip auch so eine Art...
Das ist selbst eine Verdrängungsstrategie. Die Migrantin ist ja die visuelle Erinnerung an unser moralisches Scheitern. Sie erinnert uns an daran, wie scheiße wir sind. Deswegen wollen wir sie abdrängen. Wir wollen sie einfach nicht sehen. Weg, 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 sauf im Mittelmeer ab. Also das ist die eine Sache. Ein offenes Migrationsregime ist sich aus dem Humanismus eigentlich ableitende notwendige Forderung. Weshalb wir die Grünen, wenn sie bei GEAS zustimmen, immer die Bauchschmerzen haben. Oder auch andere. Aber das ist eine humanistische Gesellschaft, die dazu beigetragen hat, den Rest der Welt kaputt zu machen, hat überhaupt keine Legitimation, ihre Grenzen zuzumachen. Und genau deswegen wird ja gerade so von Selbstverständlichkeiten, ja klar können wir unsere Grenzen kontrollieren. Nee, ihr habt überhaupt kein Recht, eure Grenzen zu kontrollieren. Wenn ihr das Haus der anderen kaputt macht, dann haben die das Recht, bei euch ins Haus reinzukommen. Bamf, Punkt. Zweite Sache ist, auf gar keinen Fall die Menschen im globalen Süden als Opfer sehen, sondern als die, die viel mehr wissen als wir, wie man in so einer Katastrophe sich verhält. Ich fühle mich jetzt, also in Neukölln, Berlin-Neukölln, wo ich lebe, ist das wahrscheinlichste Katastrophenszenario eine Hitzewelle. Und ich frage mich, was macht man als soziale Bewegung in so einer Hitzewelle, wenn irgendwie die Klimaanlagen ausfallen oder kein Wasser mehr gepumpt werden kann, weil es keinen Strom mehr gibt? Ja, was machen denn Bewegungen in Millionenstädten wie Jakarta in den armen Vierteln, wenn es zu heiß wird und kein Strom ist? Die werden genau wissen, was man da macht. Also an dem Punkt müssen wir auch wieder mal ein klein bisschen wie sagt man das, Bescheidenheit lernen. Einfach sagen, von Menschen zu lernen, die jetzt schon lange in der Katastrophe waren, eine Katastrophe, die wir meistens verursacht haben, denen aufdrücken. Darin liegt ein bisschen unser Zukunftsheil. Weil genau das holt uns jetzt ja auch ein. Die Zerstörung der Welt, die wir zum Beispiel seit 1492 an den amerikanischen Indigenen jeden Tag immer wieder zerstören wir deren Welt. Also unsere Zerstörung der Welt ist jetzt auch endlich in unserer Welt angekommen. Die weirde Ironie darin ist eben, dass wir jetzt von denen lernen müssen, die sich schon lange in der von uns geschaffenen Katastrophe aufhalten. So, der letzte Punkt ist, und das heißt natürlich, dass wir verdammt nochmal alles dafür tun müssen, was wir können, einfach auch die Ressourcen dahin umzuverteilen, die wir jetzt haben, dahin umzuverteilen, wo die Menschen sie brauchen, um sich gegen die von uns geschaffene Katastrophe zu rüsten. Das ist super schwierig, weil das ist genau, weißt du, das erste Mal, was Trump gemacht hat, war ja die Entwicklungshilfe, in Anführungsstrichen, cutten. Weil die Arschlochgesellschaft, die hat überhaupt keine Verpflichtung, anderen zu helfen. Die will das ja nicht, weil das ändert sie ja an ihr Scheitern. Und das ist unser Problem gerade, dass wir in einer Situation, wo die Leute gar nichts mehr hören wollen von Humanismus, weil sie den ja überhaupt nicht leben können, müssen wir Wege finden, trotzdem dieser Gesellschaft im Grunde Ressourcen zu entziehen und die anderswo hinzuschieben, weil das unsere Verantwortung ist, denn wir sind ja die Welt zerstören.
Das sagt Tadeu Müller, Politikwissenschaftler, Klimaaktivist und Autor des neu erschienenen Buches Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben. Tadeu engagiert sich in der neu entstehenden Kollapsbewegung, die Ende August zu einem viertägigen Camp in Brandenburg einlädt. Mehr unter www.kollapscamp.de.